Räuberischer Espresso, der Strafrechtspodcast der Fachzeitschrift Juristische Arbeitsblätter JA.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Nicolai.
Und mein Name ist Mustafa Temmus Olak Cuolo.
Und wir laden euch wieder ein auf einen gemeinsamen räuberischen Espresso. Und es geht ja schon wieder gut los heute.
Genau. Und die Hashtags lauten, es deutet sich ein AT-Thema an. Das ist noch nicht der Hashtag. Hashtag Inzident. Hashtag Jedermann. Hashtag Detektiv.
Weißt du, woran ich bei Detektiv immer so ein bisschen denken muss? Ich weiß nicht, und zwar, man guckt ja als Kind manchmal auch Fernsehen, ne?
Inspektor Gadget?
Ja, auch. Da war ich im Kino mit meiner Mama damals. Okay. Und sie fand es, glaube ich, stinklangweilig. Und,
ja, der ist
auch. Ja. Nein, es gab so eine Zeichentrickserie, die hieß Archibald, der Detektiv. Und der Plot war, dass Archibald, ein Koala, auf dem Fahrrad umherfährt und irgendwelche Fälle löst.
Ja, okay, ich meine, wenn wir so anfangen, drei Fragezeichen,
ja, gut,
TKKG.
Die habe ich geliebt, ja.
TKKG ist ja auch ein Gesetz, ne? Hatten wir schon das Thema.
Ja, genau. Übrigens habe ich als Kind habe ich nicht verstanden, was der Reim in dem Lied TKKG, die Profis, das habe ich, glaube ich, nicht verstanden. In Spe heute wissen wir es, ne?
Ja.
Profis und, in Spe.
Detektiv Conan gibt's auch noch, aber das kennst du wahrscheinlich nicht, weil du magst keine Mangas.
Nicht so sehr, Animes. Nee, ist nicht so meins, kenne ich mich nicht aus.
Okay, gut, ist auch nicht so wichtig, denn das ist nur ein Teilaspekt der heutigen Folge. Es wird nämlich um die vorläufige Festnahme heute gehen.
Geregelt in § 127 der Strafprozessordnung. Das ist heute also nicht nur AT, sondern wirklich ein seltener Fall eines originär prozessrechtlichen Themas.
Genau, und das ist der seltene Fall, in dem man sich auch vielleicht in der Abschlussklausur im Grundkurs, also im Anfängersemester, mal die StPO braucht. Aber meistens ist es dann auch so, dass die jeweilige Norm mit abgedruckt wird in den Abschlussklausuren.
Oder dass man, das erlauben wir häufig, man darf ja aus seinem Gesetz eigentlich nichts mitnehmen, aber ja, in ausgedruckter Form der 127, sofern da nur die Vorschrift drauf ist,
was
ist schon erlaubt.
Ja, und was ich so cool fand, das haben wir auch erlaubt. Das hat dann jemand tatsächlich dann auch ausgedruckt auf so einen relativ kleinen Zettel und den auch nochmal so zusammengeknüllt. Und dann dachte ich mir so, ja, wozu? Das sieht dann halt wirklich aus wie ein Spicker. Und dann ist er so hervorgekramt, irgendwie 3, 5, 6 Mal aufgefaltet und am Ende stand halt da die Norm drauf. Und dann dachte ich so, hey, ne, man kann sich auch direkt praktisch hier.
Der wollte 100 pro, dass jemand kommt und so und denkt, er hat einen Spicker und dann kann er ganz, ganz süffisant und wichtigtuerisch sagen, nö, ist nur 127 StPO und ich hätte ihm den Moment gegönnt, gebe
ja,
ich zu.
Ja, und vielleicht war es auch so, dass es so eine Art Ablenkungsmanöver war. Vielleicht hat der Nachbar die ganze Zeit gespickt oder die Person wollte einfach nur, dass man dann danach ein schlechtes Gewissen hat und dann sie gar nicht mehr kontrolliert. Man so sagt, ah, okay, das ist ja nur dieser eine Spickzettel mit der zulässigen Norm drauf. Ja, jedenfalls hat man dann die Norm zur Hand. Warum ist das so, dass ausgehend der 127 StPO schon im Grundkurs auftaucht? Normalerweise stehen ja sozusagen in der StPO Normen drin, die sich nicht an die Bürger richten, sondern an die Staatsgewalt beziehungsweise eben an die Verfolgungsbehörden / Polizei. Das heißt, die StPO enthält grundsätzlich die Befugnisnorm für vornehmlich, ausschließlich repressive Maßnahmen, ist ja auch sozusagen ein eigener Mikrokosmos, Stichwort Abgrenzung, repressive Maßnahmen, präventiv, polizeiliche Maßnahmen und dann als öffentlich-rechtliche Gesetze.
Und auch Stichwort staatliches Gewaltmonopol. Mhm. Insofern ist es eigentlich schon eine interessante Durchbrechung mit dem 127 StPO, dass wir sagen, ja, also alle Bürger haben hier ausnahmsweise das Recht, etwas zu tun, nämlich jemanden festzunehmen unter bestimmten Voraussetzungen, über die wir gleich noch sprechen. Und dann könnte man auch sagen, wir haben da eine Übertragung von öffentlichen Aufgaben auf andere, also auf Bürger, aber nicht im Sinne von, die müssen die wahrnehmen. Es gibt natürlich keine Festnahmepflicht, aber es gibt eben dieses Recht zur effizienten Gestaltung des Ganzen, ne? Weil stellen wir uns vor, man erwischt jemanden bei einer Straftat und darf den nicht festhalten, dann muss die Polizei holen und warten, bis der da ist, sofern jetzt andere Rechtfertigungsgründe nicht greifen, dann wäre das natürlich ineffizient und schlecht für die Strafverfolgung und Jetzt habe ich eben schon gesagt, der 127 StPO, ja, warum rutscht der immer schon in die AT-Vorlesung? Weil der eben ein Rechtfertigungsgrund sein kann und in bestimmten Voraussetzungen bestimmte Verhaltensweisen rechtfertigen kann.
Genau, vielleicht zum Thema Rechtfertigung. Letztlich enthält die StPO ja auch Rechtfertigungsvorschriften. Sie wendet sich aber eben an polizeiliche Maßnahmen. Wir müssen ja uns ja klar werden, dass auch polizeiliche Maßnahmen oftmals Straftatbestände erfüllen.
Freiheitsberaubung.
Genau, Freiheitsberaubung, Nötigung. Bei der Blutabnahme könnte man vielleicht auch an eine Körperverletzung denken. Bei einer Observation vielleicht an die 201 AFF. Also es gibt ganz, ganz viele polizeiliche Zwangsmaßnahmen, Eingriffsbefugnisse, deren eben Durchführung letztlich auch einen Straftatbestand erfüllen können. Und dann ist es letztlich so, das ist dogmatisch übrigens nicht abschließend geklärt, inwiefern dann vielleicht formale Fehler bei solch einer Maßnahme dann die rechtfertigende Wirkung entfallen lassen. Aber grundsätzlich wäre es dann eben so, dass die Polizei sagen kann, naja, das mag vielleicht eben eine Datenveränderung sein, das mag vielleicht eben eine Freiheitsberaubung sein, das mag eine Nötigung sein, aber die ist eben durch polizeiliches durch polizeiliche Rechtfertigungsnormen gedeckt. Das wurde auch schon gesagt, diese polizeilichen Rechtfertigungsnormen, die können eben in der StPO stehen, wenn es eben repressive Maßnahmen sind. Die können aber auch, wenn es um die allgemeine oder ganz konkrete Gefahrenabwehr geht, in den Landespolizeigesetzen drinstehen.
Ich würde vorschlagen, dass wir für diejenigen unserer Zuhörerschaft, die jetzt nicht ihren kleinen Zettel aus der Hosentasche auspacken und 127 Absatz 1 StPO lesen können, dass wir mal kurz die Vorschrift wiedergeben. 127 Absatz 1 StPO sagt nämlich, wird jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann, jedermann befugt, ihn auch ohne richterliche Anordnung vorläufig festzunehmen. Jedermann, ja, es ist ein Jedermannsrecht, daher auch unser Hashtag, Jedermann.
Absatz 2 richtet sich dann wieder ausschließlich an die Staatsanwaltschaft bzw. die Beamten des Polizeidienstes, die demnach bei Gefahrenverzug auch dann zur vorläufigen Festnahme befugt sind, wenn die Voraussetzungen eines Haftbefehls oder eines Unterbringungsbefehls vorliegen. Und das wiederum steht unter anderem im Paragraphen 112 StPO. Das greife ich jetzt schon hier mal vor, weil das ja zumindest später bei einem bekannten Streit rund um 127 StPO auch mittelbar noch eine Rolle spielen wird, nämlich als Argument in die eine oder andere Richtung auftaucht.
Und dieser Streit ist im Grunde genommen die größte Herausforderung des 127 StPO in der Klausurbearbeitung, abgesehen davon, dass man den Text irgendwie dabei hat. Und zwar geht es da eigentlich um das Tatbestandsmerkmal des 127 überhaupt, was das Festnahmerecht dann als Rechtsfolge hätte. Also Rechtsfolge wäre das Festnahmerecht, wenn jemand auf frischer Tat betroffen oder verfolgt ist und der Flucht verdächtig ist oder seine Identität nicht sofort festgestellt werden kann. Aber wichtigste Voraussetzung und umstrittenste oder streitbare Voraussetzung: auf frischer Tat betroffen. Denn der Wortlaut würde ja erstmal sagen, ich brauche eine frische Tat und jemanden, der wirklich darauf betroffen ist. Und das hätte dann zur Folge, dass ich in den Fällen, in denen ich einen falschen, sage ich jetzt mal, Tatverdacht habe, ich dann nicht gerechtfertigt bin nach 127 StPO. Und derjenige, der dann sagt, halt, stopp, bleiben Sie stehen,
halt StPO,
der würde sich ja dann wegen Freiheitsberaubung, Nötigung strafbar machen. Und da ist eben die Frage, ja, brauchen wir denn eine echte Tat oder genügt uns ein dringender Tatverdacht?
Genau, aber bevor man letztlich zu diesem ganz konkreten Streit kommt, wäre es vielleicht zumindest fürs Verständnis nochmal ganz hilfreich, wenn man sich sozusagen den Grundfall und dann auch vielleicht in der Klausurbearbeitung den Grundfall vor Augen führt. Der ist relativ einfach gestrickt. Jemand hat ganz frisch, objektiv und subjektiv den Tatbestand eines bestimmten Strafgesetzes, das kann ein Diebstahl sein, das kann eine Körperverletzung sein, verwirklicht, das auch rechtswidrig und schuldhaft, ob das wiederum eine notwendige Voraussetzung ist, darüber kann man wiederum streiten, aber jedenfalls eine rechtswidrige Tat begangen und nun hat das jemand beobachtet und ein engagierter, ich sage jetzt noch nicht besorgter Bürger, sieht, dass es zu lange dauern würde, bis die Polizei eintrifft und die Gefahr besteht, dass sich diese Person dem staatlichen Strafanspruch, wie es schön heißt, entzieht, ja, und flüchten könnte. In dieser Konstellation sagt also jetzt Paragraph 127 StPO, ich darf jemanden festhalten, ich habe ein Recht, ihn festzuhalten. Und wenn ich ein Recht habe, ihn festzuhalten, bedeutet das eben automatisch, dass die Person, die ihn eben festhält, womöglich erstmal den Straftatbestand der Nötigung, / der Freiheitsberaubung, je nachdem, wie man das voneinander abgrenzt und ab wann sozusagen die Qualität einer echten Freiheitsberaubung angenommen wird, verwirklicht und 127 Absatz 1 dann eben sagt, dass es hier gerechtfertigt.
Genau. Das, in der Klausur sollte man einen Schritt vorher noch über andere Rechtfertigungsgründe nachdenken. Meistens wird dann in den Fällen, in denen der 127 StPO wirklich der Retter in der Not ist, sozusagen die Notwehr aus anderen Gründen scheitern, meistens weil eben der Angriff schon beendet ist,
genau, so
und nicht mehr gegenwärtig, und dann scheidet uns der Paragraph 32 aus. Und dann bleibt noch der 127, der dann diese Festnahme rechtfertigen könnte.
Genau, also wo es tatsächlich noch so ein bisschen strittig sein kann, ist in den Fällen, in denen vielleicht der Diebstahl zwar vollendet, aber noch nicht beendet ist. Da kann man natürlich auch drüber nachdenken, ob man auf das wesentlich schärfere und weitgehendere, übrigens auch in dem dann was erlaubt ist, weil es ja eine allgemeine Rechtfertigungsnorm ist, das Paragraph 32 greift, weil der 32 würde ja dann potenziell auch Körperverletzungshandlungen rechtfertigen, während der 127 StPO eben nur ein Festnahmerecht gewährt.
Deswegen also auch nachrangig zu prüfen natürlich, weil, also würde ich zumindest empfehlen, weil der 32 natürlich viel umfangreichere Rechte gibt.
Ja, ich meine, das ist tatsächlich, da würde ich dir erstmal zustimmen, aber ich hätte jetzt auch keine Punkte abgezogen, wenn jemand eben unmittelbar 127 in den Fällen einer Festnahme prüft. Also wenn es beispielsweise eine zur Gewaltanwendung kommt, dann ist es vielleicht auch umgekehrt so, dass wiederum der 127 fernliegt. Also das geht, denke ich, in diesem Fall tatsächlich beides.
Oder dass man sogar chronologisch vorgeht und sagt, im Rahmen der Festnahme ist das Festhalten zunächst gerechtfertigt, und wenn es dann zu weiteren Gewaltanwendungen kommt, dass die eben maximal über Paragraph 32 gerechtfertigt sein können, und das hängt dann wieder davon ab, was im Festnahmegeschehen passiert.
Ja. Genau, da kommen wir ja auch gleich dazu, zu dieser Schachtelprüfung. Gut, jedenfalls wichtig festzuhalten, dass der 127 StPO keine weitergehenden Eingriffe erlaubt. Was so ein bisschen noch mit eingepreist wird, sind Blessuren, also körperliche Blessuren, die infolge des Festhaltens entstehen können.
Also wenn ich jemanden vielleicht während der Festnahme auf dem Boden ringe oder zumindest einen kleinen Schubser geben muss oder so,
genau,
ne? Oder Kratzer am Arm.
Ja, genau, so ein Kratzer am Arm, oder ich muss ihn eben einfach besonders sozusagen grob festhalten, und dadurch kommt es dann eben auch zu Blessuren. Gut, also wie gesagt, das wäre dann auch erst einmal der Grundfall, und im Grundfall würde man dann eben das jeweilige Festhaltedelikt, also das Freiheitsdelikt, prüfen und dann auf der Ebene der Rechtswidrigkeit die Voraussetzung des 127 StPO, vielleicht vorab noch 32, 34, vielleicht aber auch das danach.
Aber jetzt haben wir das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt. Mhm. Wir brauchen nämlich noch die Tatbestandsvoraussetzung, das Betroffensein auf frischer Tat
oder genau.
Betroffen werden auf frischer Tat.
Ja, dann sind wir aber schon tatsächlich bei dem Streit, den du soeben angedeutet hast. Der ist letztlich dogmatisch spannend, aber er hat eben auch starke Auswirkungen gegebenenfalls auf den Prüfungsaufbau. Ja. Also je nachdem, wie ich mich dann entscheide, es muss vielleicht auch klausurtaktisch dann erwogen bzw. durchdacht werden, wer ist zu prüfen. Ne? Also welcher der Protagonisten ist es? Derjenige, der festgehalten wurde und sich dann daraufhin wehrt? Ist derjenige, der eben zunächst festhält, ausschließlich zu prüfen? Sind beide zu prüfen? Beste Variante wäre, es muss einfach keiner geprüft werden, es wird dann einfach eine Geschichte erzählt und man kann ganz entspannt nach Hause gehen.
Ohne zynisch sein zu wollen, manche Klausuren lesen sich so.
Das sind auch Inzidentprüfungen, aber ja. das sind dann Inzidentprüfungen.
Ja, ja.
Komplett zufällig. Ja, also, Entschuldigung. Wir sind tatsächlich bei dieser Frage, wie sieht es mit diesem Betroffenwerden auf frischer Tat aus? Muss die Tat vorliegen oder nicht? Und natürlich...
Dürfen alle mal raten,
ja,
was der BGH dazu sagt.
Genau.
War das dein Ansatz?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das hast du jetzt antizipiert. Aber zusätzlich würde ich noch anmerken wollen, meistens wird der Fall so gestaltet sein, also sowohl in den Abschlussklausuren im Grundkurs als auch später im Examen, dass sich diese Frage stellt. Also, dass eben gerade keine Tat vorliegt, aber vielleicht eben ein berechtigter Verdacht. Und in der Polizeiarbeit ist das was vollkommen Normales, dass sich sozusagen ein Verdacht ergibt und dieser Verdacht kann sich eben als richtig oder als falsch entpuppen. Wenn der Verdacht sozusagen sich als falsch entpuppt, macht das ja meistens auch die polizeiliche Maßnahme nicht rechtswidrig, wenn der Verdacht zunächst erst einmal berechtigterweise angenommen worden ist. Wenn wir sozusagen schon falsche Maßstäbe an den Verdacht als Polizeibeamte gestellt haben, dann kann das auch zur materiellen Rechtswidrigkeit der Maßnahme führen.
Aber jetzt bringe ich schon mal ein Gegenargument. Ist halt hier nicht die Polizei, ne?
Genau.
Ist halt irgendjemand, jedermann, ein Dahergelaufener, wie wir vielleicht sagen würden.
Ja.
Also nochmal, um einmal noch das klarzumachen, also die Frage ist, brauchen wir wirklich eine Tat oder reicht ein dringender Tatverdacht? BGH und Teile der Literatur sagen, ne, uns reicht eigentlich ein dringender Tatverdacht. Also wir müssen objektive Umstände haben, die den dringenden Tatverdacht nahelegen und der Festnehmende handelt dann nach pflichtgemäßer Prüfung und seiner daraus gewonnenen Überzeugung, dass die Voraussetzungen dieses Festnahmerechts vorliegen. Also er muss das sorgfältig versuchen festzustellen, was im Zweifel in einem unbewussten Vorgang im Gehirn passieren wird. Nämlich er sieht da jemanden weglaufen, der vielleicht irgendwie einen großen Fernseher in der Hand hat und kommt aus dem Elektromarkt rausgerannt. Gut, entweder der will noch schnell zum Bus oder er hat halt den Fernseher geklaut. Ne?
Genau, das kann beides sein. Ich meine, das ist ja wirklich inzwischen nicht vollkommen atypisch, aber gerade jetzt in Anbetracht des Umstands, dass ja auch der Ladendiebstahl das häufigste Delikt überhaupt ist, kann ich das dann schon verstehen, dass wenn Dinge nicht bezahlt worden sind, dass dann zumindest erstmal die Vermutung, und zwar unabhängig von den ganz üblen Dingen, die auch tatsächlich tagtäglich passieren, wie Racial Profiling, dass man dann eben auf die Idee kommen könnte, nun ja, das könnte eben mit der Absicht geschehen sein, das Ding sich rechtswidrig zuzueignen, ja. Den jeweiligen Gegenstand. Aber gerade auch in Zeiten von Selbstbedienungskassen und so weiter, finde ich auch die Einlassung, da habe ich auch aus dem näheren Kreis genug Geschichten schon gehört, ich habe da alles abgescannt, ich hatte es überhaupt nicht mehr vor Augen. Die eine, jetzt komme ich wieder mit meiner Aoste-Salami, der Klassiker, die hat mich dann irgendwie übersehen. Das wurde dann vom Kind trotzdem irgendwie in den Einkaufswagen geworfen und dann wurde es halt nicht mit abgescannt. Das kommt halt auf den Einzelfall vielleicht an, ob dann diese Geschichte, wie man sich dann eben einlässt, glaubhaft ist oder nicht.
Aber etwas, das fällt mir jetzt gerade ein, das ist mir letztens vor 2-3 Wochen oder so bei meinem Supermarkt um die Ecke passiert. Das ist auch eine Selbstbedienungskasse, da gehe ich immer an die Selbstbedienungskassen, das ist meistens schneller und wenn ich keinen großen Einkauf habe, dann ist das auch einfach zu hantieren da. Und ich hatte, und da ist aber immer eine Person, die guckt, dass nichts passiert und die sieht auch auf dem Bildschirm, was gerade an jeder Kasse abgescannt wird, kann dann Altersfreigabe machen und so. Und ich war in der Kasse direkt bei der Person und hatte vorher aus einem anderen Supermarkt was dabei und hab ihr dann diese Tasche so hin und hab gesagt, nicht, dass sie denken, ich bezahle hier was nicht, das ist schon von nebenan. Und dann sagt sie, keine Sorge, sie sehen sowieso nicht aus wie jemand, der hier irgendwas mitnimmt, ohne zu bezahlen. Und dann dachte ich, also ich war da, ich bin da jetzt auch nicht rumgelaufen, keine Ahnung, dass man jetzt sagt, okay, ich sehe da aus wie im Anzug und Krawatte, diese Menschen stehlen nicht. Wahrscheinlich ist es, das lässt sich ja auch nicht ableiten. Ne? Also ich bin wirklich da ganz normal im Freizeitoutfit durch die Gegend gelaufen, habe ich gesagt, und ich wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Ich habe dann so gesagt, ach so, naja, okay, aber das kommt schon vor. Und sie hat gesagt, ja, einmal täglich mindestens, dass jemand etwas, und dann macht diese so Anführungszeichen in die Luft, vergisst abzuscannen.
Also wie gesagt, da greifen auch unterschiedliche Mechanismen und dass ich da ganz generell bei den Bagatellfällen die Zweckmäßigkeit auch der Kriminalsanktionen in Frage stelle, das weißt du ja bereits. Aber wie gesagt, wenn sozusagen erstmal der Verdacht zumindest da ist, dann sagt der BGH, reicht das eben auch, diese Person festzunehmen? Ich meine, es gibt da auch unterschiedlich wieder Konstellationen. Da können wir auch noch gleich kurz vielleicht drüber sprechen, ob mich jetzt ein Detektiv kurz festnimmt.
Archibald, ne? Zum Beispiel.
Genau. Oder ob ich irgendwie mitten in der Nacht von einer wildfremden Person, also auch außerhalb von irgendwelchen Zeugen, ja, und von einer wiederum, ja, vielleicht nicht autorisierten, auf eine irgendeine Art und Weise autorisierten Person festgenommen werde, da wird natürlich auch die Eskalationsgefahr und praktisch auch so die psychologische Situation in dem Moment ist dann womöglich eine andere, als wenn ich von jedem beobachtet werde, im Kaufhaus bin, dann lasse ich mich vielleicht auch direkt auf eine Einlassung sozusagen ein und das Eskalationspotenzial ist etwas niedriger. Vielleicht sollte das im Kontext der einzelnen Entscheidung oder findet das auch im Kontext der einzelnen Entscheidung Berücksichtigung. Aber
der BGH hat ja nun hauptsächlich zwei, drei interessante Begründungen dafür, ne? Und ich finde die erste Begründung, ja, so, also wenn der BGH sagt, nee, aber der Festnehmende handelt doch im Interesse der Rechtsordnung, der will ja eigentlich was Gutes, das lässt sich ja schon hören, ne? Zu sagen, Mensch, wir müssen ja irgendwie, also man kann das jetzt natürlich gesellschaftspolitisch, philosophisch überhöhen, will auch
was Gutes.
Die wollen ja alle nur was, der will ja nur was Gutes und wir müssen alle zusammen und Zivilcourage darf nicht bestraft werden, also bestraft jetzt auch im untechnischen Sinne. Und dann sagt der BGH aber ja gerne dazu auch noch, außerdem hat ja jedermann gar nicht die geschulten Kenntnisse eines Polizisten. Also man kann gar nicht von ihm erwarten, dass er in kurzer Zeit das überblickt, was in einem Gerichtsverfahren erst langwierig festgestellt werden muss. Und das finde ich schon ein bisschen ein schwieriges Argument, weil niemand muss, auch die Polizei muss nicht feststellen, was da in 6 Wochen oder in 6 Monaten vor Gericht besprochen wird, sondern die müssen abschätzen können, habe ich hier wirklich genügend Indizien, die für eine tatsächliche Straftat sprechen oder nicht? Und da würde ich der Polizei erstens und auch Detektiven, das ist ja das Interessante, wie wir eben drüber gesprochen haben, vielleicht mehr Erfahrungswerte zusprechen. Und gleichzeitig muss man sagen, es handelt ja nun mal auch nicht die Polizei hier. Also, ne, das, ja, ja. Sondern es ist dann jedermann. Und dann zu sagen, naja, der darf das jetzt einfach so, weil er die Kenntnisse nicht hat. Ich finde, dieses Argument könnte man auch genau in die andere Richtung verwenden.
Genau, weil er die Kenntnisse nicht hat, darf er eigentlich nicht dazu befugt sein. Und weil
ohne sich 100% sicher zu sein.
Genau, ohne sich 100% sicher zu sein. Also wir dürfen ihn diesbezüglich nicht deswegen privilegieren, sondern müssen sagen, dann ist eben etwas Zurückhaltung angesagt. Ich würde auch meinen, wir reden hier von Repression. Wir reden hier nicht von Prävention.
Ja.
Also ich würde sagen, jeder sollte befugt sein, um Gefahren abzuwenden. Ne, da bin ich
auf jeden Fall.
Und da haben wir ja auch relativ weite sozusagen Generalklauseln für jedermann, nämlich 34, 32 und so weiter. Aber im Bereich der Repression, also dass sich der Einzelne jetzt berufen fühlen muss, gerade bei Bagatellen, wo ja doch sowieso auch wieder eine Opportunitätsmaxime gilt, da zu sagen, naja, die müssen dann auch die gleichen Möglichkeiten haben, das scheint mir zu weit gehen. Zumal ein Festnehmen, das hattest du ja auch gerade schon angedeutet, der Normalo im Gegensatz zur Polizei ja auch nicht einschreiten muss, also auch rechtlich, materiell nicht einschreiten muss. Er ist sozusagen nicht Garant, wie beispielsweise ein Polizist, der oder Polizeibeamte, die sich gegebenenfalls ja sogar strafbar machen, wenn sie den staatlichen Strafanspruch irgendwie nicht ernst nehmen, wegen Strafvereitelung im Amt beispielsweise durch Unterlassen 258.13 oder beim Geschehenlassen einer Straftat etwa nach 242.13 unter Umständen. Also diese Pflichten bestehen ja allenfalls bei Polizeibeamten, nicht allerdings beim Festnehmenden, dem das herzlich egal sein kann. Also insofern ist das wichtig und das greifen wir auch vielleicht nochmal zum Schluss als Zusammenfassung auf. Auch wenn einem die Argumente, da spielen wir ja auch ein bisschen damit in der Klausurbearbeitung, auch wenn dann das Argument dann vielleicht am Schluss endlich nicht überzeugt, das Argument anzubringen, ja, normaler Bürger, muss man sozusagen hier, muss man irgendwie auch bevorzugen beziehungsweise irgendwie privilegieren, weil er ja nicht die geschulten Kenntnisse eines Polizisten hat. Ja, Gegenargument direkt, ja, der normale Bürger muss ja auch im Gegensatz zur Polizei nicht einschreiten.
Was ich auch interessant finde, ist, wenn man mal unterscheidet, dringender Tatverdacht, ne, man kann ja nun aufgrund von tatsächlichen Gegebenheiten oder aufgrund von rechtlichen Gegebenheiten darüber irren, dass jemand eine Tat wirklich begangen hat. Denn es kann sein, dass jemand irgendwo rausgerannt kommt und es sieht so aus, als wäre er der Dieb oder er wäre derjenige, der jemanden geschlagen hat. Aber es kann auch sein, dass jemand nach dem Essen vom Restaurant wegläuft, der Kellner rennt hinterher und sagt, haltet den Dieb, er zahlt sein Essen nicht. Da hatten wir in schon mehrfach in Folgen drüber gesprochen, dass es aber Konstellationen gibt, in denen das straflos ist. Und dann ist es natürlich genau die Person, die etwas Unrechtes in Anführungsstrichen getan hat, aber es liegt eben keine Straftat vor. Ja, also das ist ja auch nochmal, da könnte man aber natürlich auch sagen, na gut, aber das kann ich ja nun auch nicht dem Bürger, auf den Bürger abwälzen, das rauszufinden. Gut, aber er muss ja eben auch nicht eingreifen.
Ne? Richtig. Übrigens aber zu dem Fall, speziell der Gastwirt hätte ja, weil hier auch wiederum 127 nicht greift, weil er keine Straftat vorliegt, unabhängig vom Verdacht oder nicht. Also der Verdacht kann niemals ein Warndelikt sein. Ja, ein Warndelikt festziehen. Genau. Das ist ja wichtig, was du gerade gesagt hast. Also es kann nicht sein, ich habe einen Verdacht, weil ich glaube, dass das strafbar ist. Das funktioniert auf jeden Fall nicht. Es kann immer nur tatsachenbezogen sein. Aber unabhängig davon, speziell im Hinblick auf diese Zechpräller-Fälle, gibt es ja noch die zivilrechtliche Selbsthilfe.
229
also BGB. Genau, 229, 8, 59 und so weiter. Diese Selbsthilferechte, die können dann bei Besitzstörung oder was auch immer gegebenenfalls greifen. Also das darf man dann auch nicht aus dem Blick verlieren. Aber darum geht es oder sind die Fälle meistens, bei denen es dann wieder um 127 StPO geht, nicht gestickt. Also, hast du gesagt, eines der Hauptargumente, der Festnehmende handelt im Interesse der Rechtsordnung und nicht jedermann hat die geschulten Kenntnisse eines Polizisten. Jetzt kommt noch der BGH mit einem Wortlaut, beziehungsweise systematischen Argument, muss man eher sagen. Er sagt nämlich, naja, der 127 StPO Absatz 2, der lässt ja ebenso den Verdacht ausreichen.
Ja, aber der bezieht sich eben auf Polizeibeamte.
Ganz pass.
Also das ist eigentlich etwas, ein Argument umdrehen.
Ja, ne? Ja, es ist ein Gegenargument.
Ja.
Ja, also wenn man es so liest, ja, 127 lässt StPO, ist ebenso verdachtig. Aber da sehen wir auch, wie die Methodenlehre immer manchmal einen fehlleiten kann. Also man kann natürlich jetzt sagen, ja, da reicht's auch, da muss es hier auch ausreichen. Nee, dieser Schluss ist nicht zwingend. Ich kann auch genau den Gegenschluss ziehen und eben sagen, naja, wenn 127 Absatz 2 das ausreichen lässt, dann ist es im Umkehrschluss wohl so, dass 127 Absatz 1 das nicht ausreichen lässt. Zumal ja der Wortlaut, dann werden wir von der Systematik wieder im Wortlaut zurück. Und das ist wieder ein Argument für die herrschende Lehre, die eben sagt, dass zwingender Tatverdacht nicht genügt. Der Wortlaut spricht ja eben von der Tat und nicht vom Tatverdacht. Und innerhalb des Wortlauts des 127 wird ja zwischen der Tat und dem Verdacht differenziert, weil steht ja, wird jemand auf frischer Tat betroffen, so ist, wenn er der Flucht verdächtig ist.
Ja.
Also es wird nochmal ganz konkret
der
Verdacht der Flucht von der Tat getrennt. Das heißt, ich brauche objektiv eine Tat und zusätzlich muss ein Fluchtverdacht hinzuziehen. Das heißt, der Gesetzgeber hatte auch vor Augen, der sagt, beim Jedermannsrecht gibt es immer noch eine Sache in Bezug wo der Verdacht ausreicht, nämlich im Hinblick auf die Flucht. Das heißt, es reicht beispielsweise aus, ich habe eine Tat, der Typ will gar nicht flüchten, sondern will vielleicht noch mal kurz auf die Toilette, dann reicht aber diesbezüglich, würde auch nach einer strengeren Auffassung der Literatur, die eben sagt, hey, die Tat liegt ja schon mal vor und hier genügt eben auch sozusagen die Vorstellung des Festnehmenden, der will flüchten, obwohl er gerade nur auf die Toilette will, ja, dann darf ich ihn festnehmen. Ne? Also das, und gerade das spricht auch, wie ich finde, sehr stark eigentlich dafür, einen dringenden Tatverdacht ausreichen zu lassen. Jetzt fehlt ein, ich würde mal sagen, ganz zentrales Argument, das immer angedacht werden muss, übrigens, für die Studierenden. Wenn es um Rechtfertigungsgründe geht und um deren Reichweite, das beobachten wir nicht nur hier, sondern das beobachten wir in Bezug auf Fallgruppen der Gebotenheit oder Reichweite der Erforderlichkeit bzw. der Notwehrhandlung bei 32. Das sehen wir bei der Abgrenzung von einem Nötigungsnotstand als Rechtfertigung oder entschuldigend und das sehen wir eben auch hier. Wenn es um die Reichweite geht, haben wir immer die Rechtsfolge zu berücksichtigen. Dieses Handeln ist nicht rechtswidrig. Und ein Handeln, das nicht rechtswidrig ist, gegen dieses Handeln kann wiederum keine Notwehr ausgeübt werden.
Und das Ganze nennt man dann die Notwehrprobe, dieses gedankliche Durchspielen. Und es ist ganz interessant, weil man sich dann nämlich immer fragt, also wenn der sich jetzt nicht wehren darf, Also kann das sein, dass der sich dann nicht wehren darf? Kann das gewollt sein?
Jetzt hörst du dich ein bisschen an wie Professor Jäger.
Kann ja. das sein? Tun Sie das nicht.
Ja.
ja. Liebe Grüße gehen raus an ja. Professor Jäger. Also in unserem Fall würde das bedeuten, derjenige, der auf frischer Tat betroffen, aber eben dieser Tat nur verdächtig ist, der hat diese Tat vielleicht gar nicht begangen und vielleicht völlig aus heiterem Himmel, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, von jemandem festgehalten wird, vielleicht auch doch mit einiger Gewalt, die ja auch im Rahmen des Festhaltens erstmal eingesetzt werden könnte, dann darf der sich dagegen nicht wehren. Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und wenn er sich dann wehrt, weil er das Geschehen nicht überblickt, dann handelt er rechtswidrig, weil er sich selber keinem rechtswidrigen Angriff ausgesetzt sieht und dann rettet ihn in vielen Fällen nicht mal mehr der Erlaubnistatbestandsirrtum, weil er ja, zumindest wenn er erkennt, der hält mich jetzt für einen Straftäter, sich die Situation so vorstellt, wie sie ist und so ist er nicht gerechtfertigt, weil ja in dieser Konstellation der dringende Tatverdacht ausreicht.
Genau, genau. Und das ist so auch der große Unterschied zum ja, Festnehmenden, weil beim Festnehmenden kann man ja immer noch sagen, bereits zum Zeitpunkt der Festnahme, dass er sich aber die Voraussetzungen, wenn wir eine Tat wenn wir eine Tat voraussetzen würden, eine rechtswidrige Tat, dass wir dann zwar sagen können, okay, es liegt zwar nicht objektiv die Voraussetzungen des 127 StPO vor, das heißt, er handelt rechtswidrig, das heißt, es ist wiederum Notwehr gegen diese Handlung möglich, aber er ist unter Umständen auf der Ebene der Schuld über den Erlaubnistatbestandsirrtum geschützt, weil er sich ja subjektiv das Vorliegen der Voraussetzungen infolge des Tatverdachts ja vorgestellt hat und somit die Voraussetzungen des Erlaubnistatbestandsirrtums vorliegen.
Das heißt auch, wir bürden das volle Strafbarkeitsrisiko, die Situation richtig zu erfassen, dem Festgenommenen auf. Der muss, also sobald der erkennt, was hier los ist, hat er keine Chance, sich zu wehren. Wohingegen der andere erstmal, man könnte jetzt ganz ketzerisch, wir haben das Wort in der Vorbereitung mal benutzt, der Hilfs-Sheriff, der darf erstmal drauf los festnehmen, sofern er nicht völlig missachtet, wie die Situation sein könnte. Also sobald er nur einen Verdacht hat, hat er nur dieses Fahrlässigkeitsrisiko und meistens wird ja das, was er tut, nicht im Fahrlässigkeit, also als fahrlässige Tat strafbar sein.
Genau, ja, richtig. Also
fahrlässige Nötigung, fahrlässige Freiheitsberaubung.
Hingegen die Abwehr als Körperverletzung unter Umständen, also die fahrlässige Körperverletzung, und wenn das dann wirklich im schlimmsten Fall besonders eskaliert, sogar ein Totschlag, das wäre dann eine fahrlässige Tötung. Also insofern spricht schon viel dafür, den dringenden Tatverdacht nicht ausreichen zu lassen. Wie wirkt sich jetzt dieser Streit zum einen wirklich materiell rechtlich, aber dann vor allem auch in der Prüfung aus? Wir hatten am Anfang gesagt, das kommt so ein bisschen darauf an, um praktisch jetzt hier diese Folge schon ja zu einem Abschluss zu bringen. Es kommt darauf an, wen wir prüfen müssen. Also wenn wir den Festnehmenden prüfen, das ist übrigens beim AT oder einer AT-Abschlussklausur seltener, weil ja, man beim AT typischerweise, das ist immer noch an vielen Universitäten so, die klassischen Erfolgsdelikte im BT erstmal nur zu prüfen hat, heißt also Körperverletzung, Sachbeschädigung und Totschlag. Das heißt, es wird selten der Festhaltende geprüft, des Freiheitsberaubung oder Nötigung. Wenn man den prüfen aber würde, dann wäre sozusagen erst einmal die Rechtswidrigkeit zu bejahen, wenn man sich der Literatur anschließt, um im Anschluss eben auf der Prüfungsebene der Schuld das Vorliegen eines ETBI zu prüfen. Ist es aber dagegen so, dass wir den Festgenommenen prüfen, dann gibt es ja erstmal durch die Festnahme für sich keinen Straftatbestand. Der wird ja erstmal festgenommen, er tut ja erstmal nichts. Das heißt, nur wenn diese Person sich jetzt wehrt, beispielsweise durch Faustschläge oder auch von mir aus mit einer GFKV, mit einem Messer oder was auch immer, dann müssten wir gegebenenfalls eine gefährliche Körperverletzung oder eben auch einen Totschlag prüfen. Und jetzt ist natürlich das Interessante, dass wir in diese berüchtigte Schachtelprüfung hineinkommen. Das kann man sogar noch fieser ausgestalten. Man könnte nämlich das folgendermaßen machen: Jemand kommt, nimmt jemanden infolge eines fälschlichen Tatverdachts fest. Die Person, die festgenommen worden ist, versucht sich nun mit Faustschlägen zu wehren Und derjenige, der jetzt merkt, oh, der lässt sich nicht festnehmen, der versucht sich zu wehren, ist aber körperlich überlegen und schlägt dann wiederum zurück. Und es ist ausschließlich der letzte Schlag zu prüfen. Dann hätten wir nämlich so eine Mehrfach-Schachtel-Inzidentprüfung.
Du redest da so im Konjunktiv? Wäre da nicht eigentlich indikativ angebracht? Also ich fühle mich da an eine Klausur erinnert, die sowohl bei dir als auch bei mir an der Uni lief. Ah, ja. Noch gar nicht so lange her. Kann das sein?
Ja, nee, nein, also das kann eben mal vorkommen. Also man muss, und da kann ich natürlich den Studierenden nur empfehlen, diese Schachtelprüfung einmal ausformuliert zu haben, sich einfach mal sozusagen da rein zu fuchsen, ne? Man generell kommt halt leicht durcheinander, und aber das kann eben nicht passieren, wenn man es 2-3 Mal gemacht hat.
Und generell bei Inzidentprüfungen ist immer das Wichtigste Nerven behalten, weil meistens muss man es wirklich sich nur einmal aufzeichnen und dann wird eigentlich schon klar, was da passiert. Ne?
Genau, also man macht sich dann idealtypisch eine Skizze und prüft dann. Also jetzt nehmen wir mal den einfacheren Fall der einfachen Inzidentprüfung, Festgehaltenen, der sich eben mit Faustschlägen wehrt, prüft den objektiven Tatbestand, körperliche Misshandlung, Gesundheitsschädigung, alles kein Problem, subjektiver Tatbestand, auch da häufig zu, er will sich ja wehren, es spielt alles keine Rolle, er will jemanden verletzen, ja, um allenfalls als Motiv sich zu wehren, also das steht dem Vorsatz nicht entgegen, und dann landet man schon bei der Rechtswidrigkeit, und jetzt kann es natürlich sein, dass man leicht durcheinander kommt und direkt mit dem 127 anfängt, aber das wäre natürlich vollkommen abwegig, denn derjenige, der zuschlägt, der wurde ja festgenommen, er nimmt ja nicht fest, und das soll ja nicht gerechtfertigt werden. Es geht um den Schlag, sodass nur Paragraph 32 StGB in Betracht kommt. Und hier ist natürlich dieses Festhalten durch den Dritten ein Angriff auf die körperliche Bewegungsfreiheit, mindestens Willensentschließungsfreiheit des Festgenommenen. Wenn er noch festgenommen ist, ist das Ganze auch unproblematisch gegenwärtig, sodass es jetzt eben zu dieser berüchtigten Schachtelprüfung kommt, indem man bei der Rechtswidrigkeit wiederum danach fragt, ob der Festnehmende seinerseits gerechtfertigt sein könnte. Und hier kommt es dann auf den Streit eben an, reicht dringender Tatverdacht aus oder nicht.
Eigentlich ganz schön tricky und
aber wenn ich es erkläre, dann versteht es einfach jeder.
Ja, ja,
auf Anhieb.
Das auf jeden Fall.
Man muss jetzt nicht irgendwie 5-mal zurückspulen oder so und sich fragen, was hat der Herr Olakcuolo da gerade von sich gegeben.
Oder ihr verratet es einfach niemandem, dass ihr zurückgespult habt. Nein, also da muss man halt mal drüber nachgedacht haben, dass man verinnerlicht haben, dass diese Inzidentprüfungen sind manchmal halt gemein.
Ihr seid doch nicht akademisch.
Schöne Einspielung.
Ja, ja.
Schöne Anspielung.
Da könnte ich mich jetzt auch aufregen, aber ja, gut, das ist ein anderes Thema.
Ich wollte gerade sagen, dass... Ja, ja gut, dann würde ich ja sagen,
ja,
kommen wir noch zu unserer...
Crema?
Genau.
Zur Schlagsahne?
Ja. Zum Schlagobers, wie wir Österreicher sagen.
Ah, ja. Sehr schön. Paragraph 127 StPO stellt einen Sonderrechtfertigungsgrund für die Festnahme durch jedermann dar, der somit auf der Ebene der Rechtswidrigkeit zu prüfen ist.
Umstritten ist insbesondere, ob bereits ein dringender Tatverdacht für die Annahme des Rechtfertigungsgrundes genügt, wobei vor allem Wortlaut, systematische Erwägungen und die Notwehrprobe dagegen sprechen.
In der Klausurbearbeitung ist das Vorliegen eines Festnahmerechts regelmäßig inzident zu prüfen, wenn die Strafbarkeit des Festgenommenen geprüft werden soll.
Ja, prima.
Ja.
Dann haben wir auch mal eine schöne StPO-Folge, die trotzdem schon...
Das ist keine StPO, ich bitte dich.
...Klausuren absolute Relevanz entfaltet. Nein, ich wollte doch nur sagen, dass wir mal eine StPO-Folge auch so ein bisschen... Also
das ist eine Norm.
Eine StPO-Norm im Fokus unserer Erwägungen.
Ja, absolut. Ja. Aber das wird oder das sollte uns eigentlich nicht davon abhalten oder so. Es sollte jetzt kein Grund sein, nicht weitere StPO oder nicht richtige StPO-Folgen aufzunehmen. Auch wenn ich als Richter am Oberlandesgericht kein StPO beherrsche.
Nicht?
Natürlich. Du hast es gerade richtig schockiert. Ja, ja.
Ich dachte mir, und das sagt er hier auch noch laut.
Also, ja, nee, es wäre wirklich schon mal Revision, könnten wir mal machen, wenn du willst.
Ja, voll gerne.
Also, ich meine, wir haben ja diese eine Instanz, Eben, schau mal, wir haben Instanzenzug haben wir gemacht.
Chuchu.
Genau, den Chuchu. Und dann können wir mal richtig Revision machen.
Das machen wir. Dann machen wir mehr richtig Generalrevision.
Ja, da müssen wir mal, ja,
genau. Aber wirklich, Tabula Rasa.
Da wird auch alles revidiert, was wir bisher in den Folgen auch.
Ganz genau.
Genau.
Und zwar irrevisibel.
Sehr schön.
So, und ja, jetzt weisen wir noch darauf hin, dass Feedback, Fragen, Anregungen, Hinweise gerne an uns geschickt werden können per E-Mail an japodcast@fahlen.de oder ihr slidet in unsere Instagram-DMs. Dort findet ihr uns unter @räuberischerespresso und ansonsten verabschieden wir uns und freuen uns auf die nächste Folge mit euch.
So sieht's aus. Bis dann.
Tschüss.